Die Minderung des Risikos für eine Auslöschung der Menschheit durch künstliche Intelligenz sollte neben anderen Risiken wie Pandemie und Nuklearkrieg eine globale Priorität haben. Ein trivialer, ein banaler Spruch, mitnichten. Über 100 weltbekannte KI-Forschende unterzeichneten diesen Satz und warnten sogleich vor der Gefahr künstlicher Intelligenz, darunter auch der CEO der Firma OpenAI, die ja vor ein, zwei Jahren das Chat-Programm ChatGPT veröffentlicht hat, Sam Altman. Tatsache ist, nicht erst seit ChatGPT sind künstliche Intelligenzen vermehrt im öffentlichen Diskurs vertreten. In der Literaturgeschichte, in der Science Fiction, gibt es apokalyptische Geschichten über zerstörerische Maschinen seit über 300 Jahren, schon lange vor der Erfindung des Computers. Dem Medium Film und seiner Geschichte drückten Science Fiction Filme gar einflussreich ihren Stempel auf. 2001: A Space Odyssey von Stanley Kubrick oder Blade Runner von Ridley Scott gelten als Meisterwerke. In diesen Tagen kommt The Creator in die Kinos und setzt diese Tradition fort, bricht aber auch mit üblichen Narrativen. Wer ist gut? Wer ist böse? Wir werden es in dieser kleinen philosophischen Filmanalyse sehen. Dieser sehenswerte Film berührt und begeistert. Hallo und herzlich willkommen bei Cogitamus. Mein Name ist André Ehert Cogitamus, den Podcast für Philosophie und Gesellschaft. Für Philosophie und Gesellschaft und schon wieder eine Filmanalyse, fragt ihr euch. Ja, krankheitsbedingt müssen wir die nächste Folge unserer Zwei-Jahres-Reihe zur politischen Philosophie etwas hinten anstellen. Ihr könnt aber noch die letzte Folge hören, wo wir über die blinden Flecken der sozialen Gerechtigkeit gesprochen haben und John Rawls Theorie der Gerechtigkeit einer umfassenden Kritik unterziehen. Außerdem hatte ich in der Sommerpause ja auch schon zwei Filmanalysen aufgenommen zu dem Barbenheimer-Phänomen, einmal zu Barbie und einmal zu Oppenheimer. Ihr wisst ja, Filme sind eine meiner großen Leidenschaften und eben neben der Philosophie und den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Analysen ein großes Steckenpferd. Ich schreibe auch Filmanalysen bei Uncut. Ihr könnt dort auch gerne auf die Seite gehen. Aber keine Sorge, demnächst wird es dann weitergehen, vor allem auch mit den Spezialfolgen zur Philosophiegeschichte. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass ich mit diesen philosophischen Inhalten aufhöre. Auch herzlich willkommen an alle, die neu bei Cogitamus sind. Ihr habt es eben schon gehört. Normalerweise haben wir die übliche Jahresreihe mit meinem Freund Yannick. Dann haben wir die Folgen zur Philosophiegeschichte. Da könnt ihr schon reinhorchen. Da haben wir schon einige Folgen aufgenommen. Und vor allem auch die Spezialfolgen, einige Interviews oder jetzt eben auch diese Filmanalysen. Ihr könnt uns auch unterstützen über PayPal und uns gerne auch abonnieren bei YouTube. Bei YouTube gibt es auch immer sonntags ein kleines Philosophie-Quiz. Kommen wir zu The Creator. Science-Fiction-Filme, die werden immer wieder das Kino begeistern. Science-Fiction-Filme, die leben einfach von Technik, von Eskapismus, von dem Reisen in ferne Zeiten. Science-Fiction-Filme wie vor 2 Jahren der Denis Villeneuve-Knaller Dune oder auch Interstellar oder auch Gravity von Alfonso Cuarón. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder herausragende Science-Fiction-Filme gegeben. Worum geht es in The Creator? Vor uns wird in The Creator die Welt im Jahr 2065 ausgebreitet. Seit Jahren tobt ein Krieg zwischen der mit der KI kooperierenden östlichen Welt und der westlichen Welt, die die KI nach einem Atombombenschlag bekämpft. Hier sehen wir also schon moderne Geopolitik in der Glaskugelprognose. Der alte Ost-West-Konflikt aus dem Kalten Krieg, der ist natürlich gerade in der aktuellen Zeit nicht verschwunden durch den russischen Angriff auf die Ukraine, aber vor allem auch dieser Krieg um wirtschaftliche Hegemonie zwischen der USA und China, der wird auf keinen Fall aufhören, sondern so wie hier in dem Film dargestellt, eher noch ein bisschen schwieriger, zumal China und gerade auch die asiatischen Länder mit Südkorea und Japan auch vermehrt ja auf die KI-Technologie setzen. Im Kern dreht sich der Film um Joshua. Joshua ist ein Ex-Spezialagent, der erhält 5 Jahre nach dem Verschwinden seiner schwangeren Frau, gespielt von Gemma Chan, von einer strengen US-Army-Teamleiterin, gespielt von Allison Janney, den Auftrag, Nirmata mitsamt neuartiger Waffe zu finden. Nirmata ist der Ursprung und die Schöpferin der KI. Wer spielt Joshua, unseren Protagonisten? Kein geringer als John David Washington, den kennen wir schon aus Black Hawk Klansman. Er hat aber auch in Tenet auch schon eine ähnliche Rolle gespielt, auch in einem zukunftsträchtigen Science-Fiction-Film, inszeniert von Christopher Nolan. Dort spielte er auch schon einen Agenten, der dann da in eine Zeitreise geschaltet wird. Also der kennt sich aus in dem Genre, vor allem auch in diesem Action-Sci-Fi-Genre. Er spielt Joshua in formidabler Form. Er ist ja der Sohn von Denzel Washington und er fällt nicht in das Klischee des gnadenlosen Soldaten, so wie wir es kennen, sondern er transportiert Empathie von Beginn an. Wir sehen Trauer, Verwirrung und Mut durch seine Augen und das spielt er wirklich gut. Zu seiner Überraschung, und das ist jetzt kein Spoiler, generell müsst ihr keine Angst haben vor Spoilern, das ist nämlich auch schon bekannt im Trailer, stellt sich die Waffe von Nermata, also die Waffe auf Seiten der KI, als humanoides Kind namens Alfie heraus, das den Krieg für die KI-Seite gewinnen kann. Es hat sozusagen ein bisschen magische, telekinetische Fähigkeiten und kann zum Beispiel einen ausgeschalteten Fernseher allein durch Gedankenkraft wieder anschalten. Und es kann eben in der Lage sein, die große Waffe der westlichen Welt zu zerstören. Die westliche Welt hat sozusagen ein Weltraumschiff gebaut, mit das es über die Erde fliegen kann und in Schlachtsequenzen durch Spezialbomben eingreifen kann. Also wir haben einerseits diese heftige Waffe der westlichen Welt, andererseits diese neuartige Waffe der östlichen Welt und wir verfolgen Joshua, der auf Seiten der US-Armee, auf Seiten der westlichen Welt steht, um diese Waffe der KI zu finden, damit die Waffe der westlichen Welt, also dieses Weltraumschiff eben, existieren kann, um damit den Krieg zu gewinnen. Es entspricht spannt sich eben ein spannender Wettlauf rund um die Suche nach Joshuas Frau und um die Wahrheit um Alfie. Gerade diese teils humorvolle, aber moralisch schwierige Dynamik rund um Joshua und Alfie trägt auch den Film. Wir kennen diese Handlungselemente auch schon zum Beispiel aus Children of Man, auch von Alfonso Cuarón. Es geht dann vor allem auch um dieses klassische Dilemma, ja, Einzelschicksal oder Rettung der Welt. Wir sehen also hier ganz klassisch diesen moralischen Widerspruch, dieses Dilemma zwischen Utilitarismus und kantischer Ethik. Nach kantischer Ethik darf ich natürlich niemals ein Kind töten. Nach utilitaristischer Ethik in dem Fall, wenn das Töten des Kindes dafür sorgt, dass das Glück, der Nutzen, der großen Zahl der meisten Menschen dadurch erhöht wird, dann ist es nach utilitaristischer Prägung moralisch legitim, das Kind zu töten. Also wir sehen auch hier wieder diesen spannenden moralischen Widerspruch. Wer inszeniert den ganzen Spaß? Gareth Edwards. Er hat zum Beispiel auch Rogue One, A Star Wars Story gedreht. Also einer der wenigen neuen Filme dieser Star Wars-Saga, die nicht von Kritik und Publikum zerpflückt wurden. Und in diesem neuen Streifen in The Creator, da versammelt der bekennende Fan nostalgischer Science-Fiction-Filme bekannte Handlungselemente. Es geht also um diesen traumatisierten Spezialagenten auf der Suche nach einer verschwundenen Frau und dieser Spezialagent, der wird eben durch die kindliche Unschuld seine Prinzipien überdenken. Das haben wir in dieser Form so ähnlich schon ganz, ganz häufig gesehen. Also Gareth Edwards entwickelt eine super tolle, neue, originelle Welt, aber die Handlungselemente, die sind doch durchaus bekannt. Man merkt da schon, er stapft so ein bisschen in nostalgischem Faden. Er war auch schon in seiner Kindheit begeistert von Star Wars und er wollte schon immer mal einen so großen Sci-Fi-Blockbuster drehen. Wir sehen also wirklich hier ganz, ganz viel Nostalgie auch. Also wir fühlen uns wirklich teilweise versetzt in so einen klassischen Science-Fiction-Blockbuster-Film. Und dennoch schafft Gareth Edwards hier etwas Neues, ein Umdenken, ein Perspektivwechsel. Wir werden gleich darauf kommen. Auf jeden Fall schafft er ein Werk, mit dem er sich in die vordere Riege der interessantesten aktuellen Blockbuster-Regisseure einreiht. Ich will nicht so weit gehen, dass er sich auf die gleiche Stufe stellt wie ein Denis Villeneuve oder natürlich nicht wie ein Christopher Nolan, aber insbesondere auch mit Rogue One oder auch mit seinem wirklich unterschätzten ersten Werk Monsters hat Gareth Edwards einen gewissen Hype ausgelöst und gerade mit The Creator wird er sich noch weiter nach vorne spielen. Es ist nur dann häufig so, wenn Regisseure ihren Kindheitstraum erfüllt haben und sie danach große Budgets bekommen und große Studios zusagen, dann verfallen sie meist in etwas schwächere, konformere Filme. Das präsentierte Soziotop in The Creator im Jahr 2065 spielt sich vorwiegend im südostasiatischen Raum ab und wirkt trotz klarer Science-Fiction-Linie nicht so hyperartifiziell, sondern authentisch und dreckig. Auch das hat mich an Children of Men erinnert. Wir sehen also keine Star Trek-Welt, alles sehr steril, alles sehr künstlich. alles sehr artifiziell aufgebaut, sondern wir sind weiterhin in diesem südostasiatischen Raum. Dazu hilft natürlich auch, dass wirklich auch vor Ort gedreht wurde, an Originaldrehorten. Es hilft auch, dass wirklich mit Laienschauspielerinnen aus dem asiatischen Raum gedreht wurde. Also es wirkt alles, obwohl in der Zukunft spielen, wirkt es nicht total aus der Welt gefallen, sondern es sieht wirklich so aus, als ob das Jahr 2065 so sein könnte. Teils urban, teils landschaftlich, teils maschinell, teils organisch, tierisch oder auch menschlich. Hinter der Kamera sitzt Greg Fraser. Den kennen wir aus Dune oder auch The Batman, auch einer der aktuell bekanntesten, beliebtesten Kameramänner. Und er kontrastiert die Technologien der Zukunft mit atemberaubenden, weiten Naturbildern und einer auffallenden Grobkörnigkeit. Die Grobkörnigkeit, die fand ich wirklich beeindruckend. Der Film sieht im IMAX-Kino wirklich stark aus, aber er erinnert auch durch diese auffallende, vorsätzliche Grobkörnigkeit eben an die Nostalgie-Blockbuster der 70er, 80er Jahre. Und vor allem auch an eine gewisse Art von Retrofuturismus. Großartig sind aber auf jeden Fall die Landschaften. Also, wie schon erwähnt, Originaldrehorte in Thailand und Vietnam. Und die treffen auf eigentlich dezente visuelle Effekte. Im Vordergrund sehen wir eigentlich meistens entweder nur Roboter oder ein, zwei kleinere Technologien. Aber vor allem sehen wir im Hintergrund dann riesige, gewaltige Gebäude, die eben nicht in der aktuellen Zeit gebaut werden könnten. Und wir wissen auch nicht, was sich dahinter verbirgt, welche Funktion diese Gebäude haben. Ich finde das immer total spannend, wenn eine Welt aufgebaut wird und man weiß, hinter dem Mikrokosmos, in dem wir uns bewegen, mit unseren Protagonisten, mit unserer Haupthandlung, gibt es noch viel, viel mehr, aber das bleibt auch im Verborgenen. Ich finde das viel spannender, wenn man sich dann Gedanken machen kann, was steckt noch dahinter, als wenn alles erklärt wird. Sets und Settings überzeugen also durch Echtheit. Szenenbild und Produktionsdesign dokumentieren auch auf eindrucksvolle Weise die Koexistenz auf der Erde. Menschen brauchen Tiere und Maschinen zum Überleben und Menschen wiederum sind für Maschinen die Existenzbedingungen. Ein Kreislauf. Zwischendurch saugt uns aber der Film auch durch großartige Action-Szenen und wechselhaften Rhythmus in einen Bann. Brachiale Explosionen brechen mit ruhigen, intensiven Momenten, die sich insbesondere in den Rückblenden zeigen, wenn sich Joshua an seine Frau erinnert. Da wir wirklich auch so ein bisschen Christopher Nolan Erinnerungen aus Inception zum Beispiel, wo sich ja auch Cobb immer erinnert an die frühere Zeit mit seiner Frau, das soll natürlich die Emotionen verstärken, diesen emotionalen Kern zentrieren im Film. Und das macht der Film aber wirklich gut, weil er überladet das nicht. Er drückt nicht so auf die Tränendrüse, er lässt das alles ein bisschen gefühlvoll in uns dringen. Insbesondere auch Hans Zimmers Score prägt dann eben gewohnt diesen musikalischen Hintergrund. Doc Gareth Edwards schrieb auch am Drehbuch mit und er entfaltet einen Film mit vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten. Und jetzt kommen wir zur Philosophie, denn es werden genuin philosophische Themen verhandelt. Was ist der Mensch? Was hebt ihn von anderen Spezies ab? Ich habe eben schon Tiere erwähnt. Im Film werden häufig Tiere eingeblendet und das unterstreicht auch so ein bisschen die Tatsache, dass der Mensch, wenn wir den Menschen als eigene Spezies verstehen, dass er schon immer in Koexistenz mit anderen Spezien lebte auf dieser Welt. Also mit den Tieren lebt er in Koexistenz. Natürlich beutet er auch die Tiere aus und er tötet die Tiere. Aber bei den Robotern, sobald eine andere Spezies kommen sollte, oder auch wie in Der Schwarm von Frank Schätzing, sobald eine andere, halbwegs intelligente Spezies kommen sollte, die ähnliche Fähigkeiten hat, da stößt dieser Anthrozentrismus auf so einen starken Widerstand und in vielen Filmen wollen dann auch die Menschen diese andere Spezies einfach besiegen. Aber die spannende Frage bleibt, worin unterscheidet sich denn der Mensch von den Maschinen? Ist es zum Beispiel das Aussehen? In The Creator entwickelt die KI Androiden mit menschlichen Gesichtern. Man sieht also auch hier, die Äußerlichkeit fällt ein bisschen als Kriterium heraus. Denn Roboter könnten ja genauso aussehen wie die Menschen. Also das Aussehen, das ist keine Notwendigkeit, um Menschen und Maschinen zu unterscheiden. Wie wäre es denn mit den Gefühlen? Da sagt Joshua zum Beispiel, diese seien in der KI nur programmiert. Aber dann weint am Ende mit kindlichem Blick auch dieser Android Alpha. Und der sagt auch von sich, I'm not a person. Was ist denn eine Person? Der Personenbegriff wird ja in der Philosophie auch schon seit Jahrhunderten besprochen. Ja, da haben wir John Locke, der zum Beispiel sagt, eine Person, eine menschliche Person, die entsteht durch Erinnerungsbrücken. Dadurch, dass wir uns an unsere eigene Vergangenheit immer erinnern können, wissen wir, dass wir selber sind und dass wir eine Person sind. Peter Singer hingegen, sehr, sehr kontrovers, der definiert die Person ein bisschen anders und sagt, dass Personen wirklich über Selbstbewusstsein, über besondere autonome Fähigkeiten verfügen müssen. Damit schließt er natürlich auch behinderte Menschen, behinderte Lebewesen aus, zum Beispiel. Andererseits schließt Peter Singer wieder Tiere mit ein. Also gerade die Tiere, die wir töten, ja, hinsichtlich der Tierethik ist das auch wieder spannend. Also was ist eine Person? Selbst Joshua, ja, der lebt auch mit einer Armprothese. Also auch bei ihm geht Menschliches und Nichtmenschliches Hand in Hand. So wie auch, wenn wir ehrlich sind, Menschen und Tiere Hand in Hand gehen. Der Mensch ist auch aus den Tieren entstanden, aus den Menschenaffen. Also eigentlich sind die Menschen auch noch Tiere, sie sind genauso organisch, sie verfügen über genau die gleichen Lebensfunktionen wie Tiere. Sie können eigentlich nur sprechen und denken. Und das ist dann eigentlich wieder der Unterschied zwischen Mensch und Tier, aber vielleicht nicht zwischen Mensch und Roboter. Gibt es denn dann überhaupt einen Unterschied zwischen Mensch und Roboter, außer dass der Mensch die Roboter erschaffen hat oder die Maschinen erschaffen hat? Also das bleibt alles hier höchst spannend und wird auch verhandelt in dem Film. Ich will darauf jetzt gar nicht näher eingehen. Ich finde es auch immer gut, sich einfach Gedanken zu machen. Und Cogitamus lebt ja auch davon, dass wir gemeinsam denken. Cogitamus kommt ja aus dem Latein und bedeutet wir denken. Und mit diesen Fragen möchte ich euch eben auch zum Nachdenken anregen. Das Spannende ist dann eben auch, wer hat uns die Gefühle denn einprogrammiert? Wir haben gerade über Gefühle gesprochen. Der Android, der Roboter, der weint, der hat also Gefühle. Der Mensch weint und hat Gefühle. Und der Mensch hat die Maschine die Gefühle einprogrammiert. Und andererseits kann man sich aber auch fragen, wer hat denn den Menschen die Gefühle einprogrammiert? Und dann kann man den Film auch wieder religiös lesen. Ja? Edwards sagt dann selbst: Ancient mythology with a far-off technological future. Also eine altertümliche Mythologie trifft ja auch auf eine weit entfernte technologische Zukunft. Man kann diesen Androiden, Alfie, auch als Messias deuten, ja, der die Erlösung bringt. Die Suche nach Nemata wird dem dargestellt, auch als Suche nach dem Kreator, nach einer Schöpfungskraft mit gottgleichen Eigenschaften. Diese ewige Suche nach dem Anfang oder eben auch die Suche nach dem Ende. Muss denn das Ende einer Spezies, ja, wenn wir von der Prämisse des Films ausgehen, dass die Menschen oder zumindest die westliche Welt alle Roboter vernichten möchten, muss denn das Ende einer Spezies das Überleben einer anderen bedeuten? Also muss denn die westliche Welt all die Roboter töten, um selber am Leben zu bleiben? Oder ist nicht eine Koexistenz möglich? Und letztlich ändert sich hier in dem Film dann auch unser Blick und wir nehmen auch eine neue Perspektive ein. Es gibt da eine spektakuläre Schlacht am Ende und da orientieren wir uns neu und fragen uns, auf welcher Seite steht Joshua eigentlich und wer ist wirklich verantwortlich für den Krieg und für die Auslöschung der Menschheit? Wer kämpft hier eigentlich gegen wen? Es werden ganz viele großartige Fragen in diesem wirklich starken Film gestellt. Der Film, der wird wirklich geprägt von tollen landschaftlichen Bildern und von einem großartigen Soundtrack und mich hat das halt auch als Science-Fiction-Fan, ja, ich mag auch Arrival von Villeneuve und eben die Nolan-Filme Inception, wo das Thema der Zeit ganz großartig verhandelt wird. Ich bin total empfänglich für solche Filme, aber dieser Film ist wirklich gut und er wirft eben auch viele philosophische Fragen auf und das finde ich auch generell im Science-Fiction-Genre so stark. Kommen wir zum Fazit. Auch im epischen Spektakel The Creator ist im Kino gewiss, die KI wird irgendwann die Macht zur Auslöschung der Menschheit haben. Das düster, dystopische Action-Drama aber hält dem Menschen den Spiegel vor. Es gibt natürlich einige Schwächen der Charakterzeichnung und Originalität. Ich hatte schon angesprochen, die Handlungselemente sind uns wohl bekannt. Die Charaktere bekommen auch keine wirkliche Veränderung im Laufe des Films, weil einfach diese Haupthandlung so viel mehr Raum einnimmt und weil die Bilder und Action-Szenen einen großen Raum einnehmen. Das ist natürlich einerseits großartig gemacht, andererseits werden auch tolle philosophische Fragen gestellt, aber es fehlt so ein bisschen an Charakterentwicklung. Es gibt natürlich auch einige Schwächen, so wie in allen Filmen, aber mit intelligentem Anspruch, fantastischen Sets, bombastischen Bildern, berührendem Kern und cineastischer Ambition wird auf die eigentliche Ursache unseres Untergangs gedeutet. Sind nicht wir selbst, die unser Ende verantworten? Vollständige Antworten gibt es nicht. Und The Creator, einer der unerwartet besten Filme des Kinojahres, ja, hier lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, positioniert sich elegant und anspruchsvoll trotz Nostalgie-Blockbuster-Stil mit erstaunlicher formeller Klarheit. Dezenter Humor lockert den Tiefgang, der den emotionalen Kern aber nicht vergisst. Der Kern mit dem zutiefst menschlichen Wert von Beziehung, Bindung und Familie. Ein toller, sehenswerter Film, schaut euch das an. Freut euch auf die nächsten Folgen von Kugitamus. Herzlich willkommen nochmal, danke fürs Zuhören. Unterstützt uns bitte bei PayPal, damit wir zumindest die kleinen Nebenkosten, die man über den Podcast-Provider generiert, ausgleichen können. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal und danke fürs Zuhören.